Herzlich willkommen hier auf der Schatzinsel. Ich bin Thomas Dürrmeier und wir sprechen heute Ende Mai. Sagen wir gleich, über was wir sprechen, aber erstmal herzlich willkommen, Gesa.
Hi, Thomas.
Ja, du wolltest oder wir sind irgendwann mal darauf gekommen, wir müssen mal über Mode und Politik reden. Ist Mode politisch und was machen wir politisch mit Mode? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja.
Genau, wir sind hier am FSK, wir sind hier Goliath Watch, wir sind ein Verein, der sich für Wirtschaft und Menschenrechte einsetzt und reden heute über Mode. Was war denn deine Frage?
Puh, meine Frage. Ich glaube, wir kamen anfangs darüber zu dem Thema, weil grob Thema Adidas oder so, irgendwie hattest du mal in den Raum geworfen, warum tragen eigentlich Linke so viel Adidas, obwohl das natürlich auch irgendwie unter furchtbaren Bedingungen hergestellt wird alles, also wie die allermeisten Modemarken einfach schlecht produziert ist.
Stimmt.
Oder unter menschenunwürdigen Bedingungen produziert.
Stimmt,
ich glaube, das war so ganz grob der Auslöser oder Aufhänger.
Ja, genau. Wer sich noch daran erinnert, es gibt ja Studie Rot hier in Hamburg und die machen ja ab und zu so Events und dann geht man da so hin und dann sind da lauter Leute mit schwarzen Adidas-Klamotten und dann fragt man sich, bin ich hier falsch, weil ich die nicht habe. Und ich fand es dann schon teilweise schon etwas ausgrenzend. Und so sind wir auf diese Debatte gekommen. Ja, genau, ich erinnere mich.
Ja, also ganz grob und gleichzeitig kam eben auch die Frage damit auf, weil Adidas oder andere Marken eben auch politisiert werden, aber selbst an sich jetzt nicht per se eine linke Marke sind. Also ich meine, Adidas ist auch so bürgerlich einfach angekommen, ist auch eine Modemarke, hat auch mal mit, ich glaube, Gucci oder Prada zusammengearbeitet, ist auch egal, aber es ist so, ist halt ein Konsumgut. Ist einfach.
Ja, auf jeden Fall. Ist eine Markenklamotte.
Einfach
halt.
Eine Markenklamotte, genau. Und gerade bei Adidas ist ja auch das Beispiel, dass der Gründer irgendwie auch NSDAP-Mitglied war und das ist ja, also ich meine, das ist jetzt ich finde es gar nicht so interessant, jetzt ausschließlich über Adidas zu reden, aber einfach um das mal in den Raum zu werfen, das ist keine per se linkspolitische Marke und etwas, was sich irgendwie angeeignet wurde und jetzt aber so einen Kulturraum auch abzeichnet, also wie du meintest, wenn man bei so einer Veranstaltung ist, so siehst du einfach, hast du so eine Zugehörigkeit von außen, die erkennbar ist und die aber auch exkludierend ist, wenn du eben keine Adidas-Klamotten hast beispielsweise oder dich sonst nicht modisch irgendwie dieser Gruppe zuordnen lassen kannst auf den ersten Blick.
Ich glaube, es ist schon eine große Toleranz dabei, sag ich mal so, was man so im linksprogressiven Milieu schon feststellt hier in Hamburg. Aber ich finde es schon echt verwunderlich. Also ich habe so einen Eindruck, hier in Hamburg gibt es so Hipster-Linke, die sich sehr, sehr stark über einen gewissen Kleidungsstil, eine gewisse Ästhetik natürlich schon abgrenzen. Und da kommt halt schon die Frage, und ich fand es schon, ich komme ja so aus Bayern ursprünglich, fand es dann schon so ein bisschen abstoßend, habe ja so die Wurzeln eher in der globalisierungskritischen Bewegung, da gab es ja immer so Sachen, Musik spielen auf dem muss. Aber die Frage ist ja schon, wie politisch oder unpolitisch ist eigentlich Mode und Kleidungsästhetik? Ja, ich habe jetzt mal so drei Beispiele mal so in den Raum mal so reingeworfen. Wir haben auf der einen Seite sowas wie die Turnschuhe von Joschka Fischer, das ist ja dann wieder relativ einfach, sind ja die Grünen, da hat man schon seine Vorurteile. Ja, aber das war ja damals ein riesiges politisches Statement, mit Turnschuhe Minister zu werden. Ja, dann habe ich mir auch noch notiert, was hatte ich so noch? Ja, Batik-Klamotten in der Flower Power-Bewegung war ja ein Symbol. Oder hier in Hamburg, Reeperbahn, die Beatles mit langen Haaren, was damals lange Haare waren, ja, geht ja gar nicht. Und Punks haben ja schon ein anderes Auftreten, also ist ja ein Statement politisches, ja. Und dann habe ich eigentlich im US-Kontext, also im englischsprachigen Kontext, habe ich ja die ganz harte Unterscheidung. Es gibt die White-Collar und die Blue-Collar-Workers. Ja, da wird eigentlich schon über die Kleiderfarbe eigentlich schon eine Klassenzugehörigkeit zugeordnet. Also es ist auf jeden Fall ein mega hochpolitisches Thema.
Ja, spannend, witzig, dass du das gerade mit den Beats sagst. Ich habe da, oder mit den Beatles, aber die Jugendgruppe dazu wird ja auch als Beats oder Beatniks bezeichnet. Dazu habe ich witzigerweise in meiner Bachelorarbeit auch was geschrieben, aber es ging mehr darum, wie diese Gruppe eben aufgrund von ihrem Aussehen von außen so harte Repressionen auch erlebt hat, dass teilweise auch damit eine bestimmte Politisierung in der Gruppe erst entstanden ist. Aber das natürlich nochmal von einer anderen Seite gedacht, als wo wir gerade sind, im Sinne von, wir wollen ja auch überlegen, wie kann durch Mode eine Zugehörigkeit oder Abgrenzung entstehen und gleichzeitig wird natürlich von außen diese Abgrenzung oder Zugehörigkeit auch gelesen durch eben modische Signale oder Codes, wie auch immer. Und ja, dementsprechend auch eine Zugehörigkeit künstlich hergestellt auf eine Art. Aber genau, also ich fand auch spannend, ich habe dazu eine Studie gelesen oder Forschungsarbeit eigentlich eher zu, genau, zu der Abgrenzung von der Politisierung von Mode. Also wie wird Mode eigentlich politisch erst aufgeladen und wie ist Mode politisch? Also wenn man jetzt eben zum Beispiel die Lieferkette abläuft sozusagen. Ich habe ja vorhin schon gemeint, so Mode wird häufig unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt. Menschen, die eben in diesen riesen Fabriken dann arbeiten, sind auch jetzt ausgebeutet. Also natürlich irgendwie am Ende der Wertschöpfungskette, also haben diesen Zugang nicht zu dem Produkt, das sie erschaffen. Aber genau, also es geht eher um diese Gegenüberstellung von warum schreiben wir Mode überhaupt was Politisches zu? Also eben Thema Abgrenzung, Identitätsherstellung, Identitätszugehörigkeit auch und gleichzeitig eben auch eine gewisse Bottom-up-Bewegung, also dass Leute sich eine bestimmte, durch bestimmte Arbeitskleidung oder eben so wie bei Adidas oder anderen Sportmarken, keine Ahnung, North Face oder was dann eben auch andere links konnotierte Marken Outdoor-Kleidung sind, dass dadurch eben auch nochmal so ein Bild irgendwie von einer Arbeiterinnenklasse quasi hergestellt wird, als Gegenüberstellung zu eben Menschen, die sich dann ja, also halt überreichen oder Kapitalistin, wie auch immer. Genau, also das wäre so die Gegenüberstellung zu, was macht Mode eigentlich wirklich politisch in unseren Augen, was eben auch Herstellungsfragen eher sind und ja.
Ja, du hast ja verschiedene Merkmale. Also klar, Mode hat natürlich ein gewisses, gewisse Funktion, also was weiß ich, Regen ist irgendwas cool, was vielleicht dann den Regen abhält, was warm ist, wenn es kalt ist, ja. Wenn die Sonne scheint, irgendwas auf dem Kopf, dass man vielleicht, wenn man nicht mehr so viel Haare auf dem Kopf hat wie ich, dass das dann vielleicht nicht so einen Sonnenbrand gibt. Genau, gibt ja verschiedene Funktionen. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich ganz klar so eine, wie soll ich es denn mal nennen? Ich muss ja irgendwie kommunizieren und Mode ist natürlich eine nicht, eine nonverbale Kommunikationsform. Ja, also dadurch, und dann werden natürlich gewisse Modeeigenschaften massiv aufgeladen. Und es gibt halt gewisse Kulturstandards. Ich gehe halt, sage ich mal, nach Wacken gehe ich vermutlich mit anderen Klamotten als in die Oper. Und damit habe ich natürlich gewisse Formen, die natürlich aufgrund, dass es natürlich in gewissen Umständen irgendwie Kleidung sinnvoll ist, eine gewisse Möglichkeit, das aufzuladen. Also ich muss mich ja irgendwie zuordnen und natürlich spiegelt sich natürlich dann der Unterschied zwischen arm-reich, zwischen den kapitalistischen, unternehmerischen Eliten versus halt den Lohnabhängigen ja irgendwo wieder. Und da werden halt verschiedene Sachen natürlich aufgeladen und Sprache ist natürlich, oder Mode wird natürlich dann eine Form nonverbaler Kommunikation, die natürlich sowohl Protest, aber Zugehörigkeit und Abgrenzung und Klassifikation natürlich erlaubt. Ja, klar.
Da finde ich, an der Stelle will ich nochmal kurz einwerfen, dass ja auch die Unterscheidung von Mode und Kleidung vielleicht auch nochmal zu erwähnen. Also Kleidung wäre, was du gerade genannt hast, einfach so etwas, was halt vor allem über seine Funktionalität definiert wird. Also ein Hut, keine Ahnung, eine Regenjacke, was auch immer. Und, oder eine Jacke, also es muss keine Funktion in dem Sinne haben, aber es bekleidet uns, das ist dann die Funktion quasi. Und Mode ist dann noch mehr aufgeladen, eben kulturell, wie du eben gerade auch schon gesagt hast, diese Art von Kommunikation quasi. Also man kommuniziert eine Zugehörigkeit, man kommuniziert zu einer Klasse, zu einer politischen Gruppe, wie auch immer. Also das ist da schon mal so eine kleine Abgrenzung, aber genau, wir reden ja vor allem über Mode heute.
Ja. Und ja, aber dann habe ich ja genau, wenn ich über Mode rede, es ist natürlich ein mega krasser Markt. Ja, also wir haben ja irgendwann mal angefangen, da gab es irgendwann eine Früh- und eine Herbstkollektion. Jetzt sind wir so, ich bin ja nicht so tief drin, ich lehne ja Mode relativ stark ab. Dann habe ich jetzt ja Fast Fashion und Ultra Fast Fashion, das ist ein riesen Geschäftsmodell. Und da habe ich plötzlich Mode, die nicht mehr Kleidungsfunktion erfüllt, sondern nur ein, zweimal. Ich kann das ein, zweimal anziehen, dann kann ich es wegschmeißen. Es ist ja paradox, ja, mit welchen Dynamiken da umgesetzt wird. Aber es führt natürlich dazu, dass ich einerseits ein Verkaufsinteresse habe von großen Konzernen, ja, und auf der anderen Seite natürlich immer diese sozialen Spaltungsdynamiken natürlich an solchen Items halt massiv hochgezogen werden. Und eigentlich wäre das wichtig, dass wir da eigentlich dahin kommen, dass wir eigentlich nicht diese Spaltung und diese Kommodifizierung halt dem was entgegenstellen.
Ja, absolut. Also da benennst du ja ganz klar so das Politische an Mode. Also zum einen diese Spaltung. In dem Zuge fand ich auch voll interessant nochmal den Begriff Gewalt. Das hatte ich in dem Zusammenhang auch gelesen. Also, dass eben Mode auch als Form von Gewalt verstanden werden kann, weil also strukturelle Gewalt natürlich insofern entsteht, dass, wie du schon meintest, so man kann sich halt vielleicht bestimmte Mode nicht leisten oder also bestimmte modische, was weiß ich, Accessoires, Kleidungsstücke sind nicht zugänglich für alle. Das ist schon. Und dadurch wird dann schon mal so eine Abgrenzung einfach manifestiert auf eine Art. Und genau, dann natürlich auch symbolische Gewalt durch eben diese ganzen, diese Modezyklen, dass so eine Kollektion die andere ablöst irgendwie. Du bist auf eine Art, das führt in einigen Kreisen vielleicht auch zu einer Art sozialen Ausgrenzung, dass du dann eben ja, nicht total folgen kannst. Also,
der klar,
dass man abgehängt wird.
Ja, du musst ja schon, also gewisse Kleidungsstücke oder gewisse Modeaccessoires haben ja schon einen gewissen Preis. Ja, und das muss ich natürlich erstmal durch Einkommen ja erstmal generieren, um da überhaupt dann Teilhabe überhaupt mal zu erreichen. Man kann sich aber fragen, mit welcher Kleidung komme ich in welche Clubs rein? Ja? Oder welchen Anzug muss ich haben, um halt zu gewissen Events zugelassen zu werden? Und dann habe ich eine relativ schnelle Differenzierung, ja, über materiellen Besitz überhaupt erstmal gewisse Räume zuzukommen.
Ja.
Und es ist ja ein Symbol zu sagen, okay, wie, wenn jemand gewisse Kleidung trägt, kann ich darauf schließen, welches Einkommen und welche Einkommensgruppe und welcher gesellschaftlichen Schicht er zugehörig ist.
Ja.
Das ist schon krass, ja.
Plus ist natürlich auch irgendwie Geschlechterfrage auch.
Ja.
So weiblich, als weiblich gedachte, konnotierte Kleidung, wie auch immer. Keine Ahnung, dass hier auch einfach unpraktisch ist teilweise. Also das ewig währende Thema der zu kleinen Hosentaschen oder zu, also hohe Absätze und so, was ja natürlich auch mal, also Absätze waren auch mal männlich konnotierte Mode so, keine Frage, aber die Art, wie das dann ausgeführt wird, also keine Ahnung, diese 13 Zentimeter hohen High Heels oder so, das ist ja, weiß ich nicht, grenzt auch schon an Gewalt. Und
ja, klar.
Das ist auch eine Art von symbolischer Gewalt, insofern eher systemischer. Wahrscheinlich, dass Menschen auch einfach in ihrer Bewegung, in ihrem Leben auf eine Art beherrscht werden und eingeschränkt.
Ja, ja, klar. Du kommst halt mit gewissen, wenn du gewisse Kleiderstandards nicht erfüllst, wird dir Zutritt zu gewissen öffentlichen Raum radikal verwehrt. Ja? Oder du kommst halt nur mit gewissen Sachen halt wo rein. Klar, du hast natürlich irgendwelche Kleidung aufgrund von Arbeitssicherheit, ja. Aber du hast natürlich schon eine relativ harte Konnotierung, wo du halt dann nicht reinkommst, ja. Oder wenn du sagst, okay, du, also, Opa ist jetzt vielleicht noch das ist harmlos, aber wenn ich mir anschaue, wie in der Unternehmenswelt, was da für Dresscodes sind, das ist schon krass, ja. Also
wird schon beim Bewerbungsgespräch ausgesiebt wahrscheinlich, wenn du,
ja klar,
das also war, sicherlich.
Klar, und damit habe ich eine relativ harte Konformität in der Gesellschaft, ja.
Ja. Ah ja, das ist auch ein spannender Punkt nochmal mit der Konformität natürlich. Ja, also Mode kann einfach so ein Instrument sein, um einfach so eine ganz klare, um so einen Verhaltenskodex einfach nochmal zu manifestieren, äußerlich sichtbarer zu machen. Wie habe ich wo auszusehen und wer aus dem Raster fällt, ist halt, also erfährt auch andere Repressionen als nur komisch angeschaut zu werden.
Ja, ja, klar.
So. Kriegt dann halt die Wohnung nicht, kriegt den Job nicht.
Allein schon, dass die Leute halt nicht anerkannt werden, wenn sie halt einfach eine gewisse soziale Norm nicht erfüllen. Das ist das Erste. Du wirst nicht ernst genommen, dann überhaupt mal, wenn du dann was sagst und nicht gewisse Kleiderordnung erfüllst, wird deine Aussage überhaupt nicht ernst genommen. Es geht ja nicht ums Argument, sondern das Argument muss verpackt sein in der richtigen Kleiderform. Dann hast du natürlich gewisse Probleme, dass du halt einfach gewisse ökonomische Transaktionen gar nicht vornehmen kannst, weil dich Leute nicht als Geschäftspartner akzeptieren. Bis hin, dass du natürlich auch nicht irgendwo weiterkommst oder halt, was weiß ich, um Lebenspartnerinnen da einfach dann halt aussortiert wirst. Das geht schon relativ weit. Oder dass du halt dann, wir haben das die Scorpions mal gesagt, ja, ist ja nett, so eine Hardrock-Band zu sein, aber immer diese Leberklamotten tragen, ist ja schon umständlich. Können ja schlecht im Anzug im Hotel aufschlagen, dann sind es ja nicht mehr die Scorpions aus Hannover.
Stimmt, man muss ja ernst genommen werden.
Ja, man muss ja das Klischees erfüllen, ja.
Ja.
Ja, also es ist schon, ja okay, es ist halt, wie es halt ist, aber der Punkt ist halt, was ich glaube ich wichtig finde daran, ist halt zu sagen, wann übertreiben sie einfach mit einem gewissen Ausschluss oder wenn kommt plötzlich dieser materialistische, exkludierende Charakter so krass in den Vordergrund, ja, wo die Leute einfach nicht mehr ernst genommen werden, bloß weil sie irgendwie anders sind, und das finde ich extrem schlimm. Also, sag mal, das eines der krassesten Beispiele in Deutschland ist natürlich, dass Menschen mit einer Kippa nicht auf die Straße gehen können in Deutschland.
Ja, okay, das heißt nochmal, genau, politische Symbole sind natürlich auch Thema, wenn man von Mode spricht.
Ja, genau, das ist einfach ein ganz schlichtes religiöses Symbol aus dem Judentum. Ja. Das ist, also in Frankreich siehst du das hier total häufig, in Deutschland so gut wie nie.
Ja.
Ja, und das zeigt halt schon, wie plötzlich dann so radikale Diskriminierungsformen halt daran geknüpft werden. Oder wie halt Leute im öffentlichen Raum, die sich halt mit Palästina solidarisch zeigen, mit dem Palästinensertuch, dann plötzlich halt diskriminiert werden. Ja, wo dann plötzlich eine politische Statement natürlich dann mit einer gewissen Diskriminierung natürlich dann so assoziiert, wo man denkt, wie weit, es muss doch eine Meinungsfreiheit auch geben für äußerliche Schein. Aber wir haben halt einfach eine materialistisch hoch überzogene Statusdarstellung über Äußeres.
Ja.
Ja, das ist natürlich Mode ein mega krasser Teil.
Ja, und natürlich, also wenn wir bei dem Thema sind, kannst du natürlich auch direkt mit reinbringen, dass also Mode natürlich auch völlig rassifiziert ist. Also so.
Ja, klar.
Es werden natürlich Menschen in modischen Klamotten auch unterschiedlich behandelt, je nachdem, ob sie jetzt POC sind oder weiß. Aber das ist ja eh, also, oder das eine Beispiel, was du auch immer mal, ich glaube, bei unserer letzten Folge auch nanntest, mit dass eben Frauen, die Hijab tragen, natürlich anders behandelt werden als jetzt eine weiße Frau, die irgendwie ein anderes Kopftuch trägt oder sie so.
Ja, bei Kloster, also bei Ordensfrauen ist es irgendwie normal und bei Muslima ist es irgendwie nicht normal, obwohl es eigentlich ein relativ ähnliches Kleidungsstück ist.
Ja.
Und dann denkst du, okay. Ja, wir haben halt schon, und das ist die Frage, wie weit kommen wir eigentlich aus diesen Diskriminierungsformen einfach raus? Ja, und es ist halt, also wie gesagt, ich finde halt Markenkleidung einfach richtig, richtig, richtig scheiße. Ja, also es gibt ja schon Markenunterschiede, aber es werden halt teilweise diese Marken mega krass radikal halt aufgeladen. Und die Logos, finde ich, ist so mein Eindruck über die letzten 30 Jahre, werden ja immer größer.
Mhm. Ja, da gibt es so ganz lustige Bilder von, was ist das, Marco Polo mit diesem Reiter. Das ist irgendwie, irgendwann war es mal so daumennagelgroß ungefähr auf dem Hemd und es wird immer größer.
Ja. Ja, wo du denkst, ey Leute, ja, also es ist halt schon, ja. Oder welche, also warum, es ist ja, wir brauchen ja schon eine gewisse Ästhetik, ja. Es gibt halt so gewisse Formen, was man irgendwie nett findet und so. Ist ja alles vollkommen richtig, ja. Aber es ist halt schon diese mega krasse Überzeichnung in der kapitalistischen, politisch-ideologischen Form, wo Menschen dann einfach ausgegrenzt werden, nur weil sie sich anders kleiden oder einen Zwang ausgeübt wird, du musst aber so oder so sein. Ja. Und das ist irgendwie echt krass. Klar, wir haben Kleidungsstücke, wo wir sagen, das ist vollkommen No-Go, ja, aber es ist die Frage, wie früh fängt es einfach schon an, dass Menschen, dass dann ökonomischer Zwang aufgebaut wird und mega krasse Gruppenzugehörigkeitsdruck aufgebaut wird. Und das, finde ich, ist schon ein Thema, wo man sich immer fragen muss, wo zieht man die Kreise zu eng?
Ja. Also sprich, Mode ist auch ein Werkzeug von politischer Machtausübung.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Und aber ein Instrument von Widerstand.
Und eben auch, genau, ein Instrument von Widerstand. Also es gibt so bestimmte, ja, linke Codes in Mode, die auch eben eine Zugehörigkeit und einen Widerstand gegen eben eine Obrigkeit, gegen Hegemonialmacht darstellen sollen. Und gleichzeitig hat halt jede Form von Mode, jede Art von Gruppenzugehörigkeit, die so durch Äußeres definiert wird, eben auch die Gefahr oder birgt auch die Gefahr, dass Leute sich dieser Exklusion halt oder Exklusivität eben nicht widersetzen können, beziehungsweise eben aufgrund von ökonomischen Zwängen oder eben Rassifizierung nicht auf die gleiche Weise durch Mode eben einer Gruppe zugehörig machen können.
Oder ja, genau, es ist halt schon ein wichtiger Teil, dass man halt einfach die Akzeptanz hat, dass man Menschen akzeptiert und nicht einfach Menschen nach irgendwelchen anderen merkwürdigen Faktoren dann so plötzlich mega krass unterscheidet.
Ja. Und wir haben natürlich auch die Gleichzeitigkeit, wie wir am Anfang auch meinten, von eben dieser Mode, die irgendwie so ein, die eben so eine Bottom-up-Bewegung auch ermöglicht. Also, dass eben Leute sich aus sich heraus, aus ihrer Gruppe heraus irgendwie eine Zugehörigkeit schaffen und sichtbar machen. Und aber gleichzeitig auch von Ausbeutung und Kapitalismus lebt. Also, Mode ist halt zutiefst durchkapitalisiertes Feld und wenn man auch, also ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob du schon, nee, meinst du nicht, aber also man hat ja auch so nachhaltige Marken, so.
Ja, super.
Und genau, super. Man kann sich ja auch schön das Leben grün und fair kaufen, aber ja, also es gibt ja zig nachhaltige Marken, die dann vielleicht auch in Europa und irgendwie ganz fair produziert sind, wie auch immer. Aber halt immer, also zum einen auch dieser Modefolgen oder dieser Logik, dass eben, es gibt auch unterschiedliche Kollektionen, es wird auch irgendwie immer wieder erneuert und dann ist das eine veraltet und dann wird das neue halt gekauft, wie auch immer. Ja, oder es gibt natürlich auch Marken wie VD, die ein bisschen mehr so nach außen dieses Bild nochmal verbreiten, beziehungsweise halt diese Moral haben auch, dass Kleidung erneuert werden soll, beziehungsweise repariert und halt auch haltbar sein soll und nicht eben nicht immer ersetzt. So oder so führt es aber auch, also weiß ich nicht, also zum einen ist es ja keine Konsumkritik in dem Sinne, weil es letztlich das Ergebnis auch wieder ist, dass eben Menschen wieder Neues kaufen, wieder neu konsumieren. Und zum anderen führt es auch zu so einem komischen Konsumnationalismus, dass dann gesagt wird, so, es ist nur gut, wenn es aus Deutschland oder Europa ist, produziert. Also wenn da irgendwie alles produziert und hergestellt wird. Und halt nicht weitergedacht wird, so den Kern oder das eigentliche Problem zu beseitigen. Also es ist ja immer noch, es ist so eine Verschiebung oder eher so ein, weiß ich nicht, so eine reaktionäre Lösung vielleicht.
Ja, es sind ja verschiedene Punkte drin. Also man hat ja diese ganzen Symbole, die wir sprachlich haben, nationalistisch, Gender und so weiter, zieht sich natürlich doch durch die Mode durch, weil Mode natürlich schon ein relativ großer nonverbaler Kommunikationsraum ist und sich viel natürlich in Modekleidung ja widerspiegelt. Ich würde vielleicht nochmal zwei, drei Beispiele nochmal rausnehmen. Also das eine, es gab ja eine riesen Debatte, als der Deutsche Fußballbund, ja, die dann plötzlich gesagt hat, wir gehen jetzt von Adidas weg zu Nike. Da gab es ja eine riesen Debatte. Kann es denn sein, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft noch Fußball notorisch schießen kann mit Nike-Klamotten?
Dann Thema okay, Modenationalismus.
Ja, genau. Und dann ist natürlich dieses Riesenthema, wie können wir eigentlich Green Fashion, es gibt ja hier in Hamburg eine relativ große alternative Modeszene mit nachhaltiger Mode, das ist ja die Frage, wo liegen eigentlich diese Grundprobleme? Eigentlich müssen wir grundsätzlich mal sagen, wir müssen es eigentlich mal hinkriegen, dass man keine Mode kaufen kann, die den Planeten vernichtet. Also Baumwollproduktion ist jetzt eigentlich gerade irgendwie total nice, ja, für den Planeten. Plus, dass man vielleicht halt die Leute, dass sie vernünftig davon leben können, ja, wenn die einfach kleine Stücke zusammennähen, wäre schon sinnvoll, ja. Und dass halt auch die Chemikalien, die da verwendet werden, nicht die Leute komplett vergiften, ja, sondern dass eigentlich jeder gesund zur Arbeit hingehen kann und auch wieder gesund nach Hause kommt von der Arbeit. Aber es ist ja ein Riesenfeld, das ja natürlich in dieser Modeindustrie nochmal massiv niederschlägt. Was ich jetzt vielleicht noch, wollte ich noch einen ganz großen Punkt eigentlich einwerfen. Wir müssen einfach schon halt dahin kommen, dass wir diese Modeindustrie anders regulieren, ist so mein Punkt. Also erstmal die Frage, wie stelle ich mich selber halt zur Mode ist, ich versuche immer massiv irgendwelche Logos halt zu vermeiden und auf der anderen Seite müssen wir fragen, wir müssen einfach diese ganze Kleiderindustrie einfach massiv regulieren und es kann nicht angehen, also eigentlich könnten wir Logos mal relativ stark abschaffen. Mal so als radikalen Vorschlag, was du das so siehst.
Habe ich keine starke Meinung zu, also ich halte das erstmal, kann man machen, ob das, es ist eh eine Frage von, also ob man nicht Werbung abschafft für Konsumgüter oder für so.
Ja, jetzt rein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich wäre total mega krass cool, dass wir Werbung abschaffen, weil ich nur eine Produktinformation haben. Ja, da gibt es neue T-Shirts und da gibt es das und das und das kann das und das und das hält so lang.
In dem Zuge wäre es ja nur konsequent auch Markenlogos abzuschaffen, weil die sind ja auch nichts anderes als Werbung.
Ja.
Ja.
Genau.
Also.
Genau.
Kann man machen.
Ja, kann man auf jeden Fall machen. Bin mal gespannt, was ihr so sagt. Könnt uns ja mal zuschreiben. Ja, goliathwatch.de, Schatzinsel. Ja, aber was ich auch nochmal spannend, wenn wir weitergehen, was wären jetzt die politischen Konsequenzen daraus? Also ich persönlich finde es ja schon, jetzt so, als mich hier diese Frage von dir so nochmal so zugespitzt kam, habe ich gedacht, ist nicht eigentlich Wolfgang M. Schmidt, der immer als Linker mit dem Anzug aufschlägt, eigentlich die bessere Antwort gegen die Adidas, gegen den Adidas Sportanzug? Grüße an Leute, die dazu eine Meinung haben. Schreibt uns gerne, wir sind hier auch am FSK erreichbar.
Die bessere Antwort?
Ja. Ist jetzt der Anzug die bessere Antwort als die auf die Adidas-Jacke?
Ich weiß jetzt nicht, ob das eine bessere Antwort ist, aber es ist letztlich, ich finde es grundsätzlich gut, so Codes aufzulösen, so ein bisschen. Also, okay. Nee, wobei, das würde ich nicht sagen, nicht grundsätzlich. Aber ich denke, in dem Falle, so für eine öffentlichkeitswirksame Person wie Wolfgang M. Schmidt, ist es, glaube ich, ja, es ist auf jeden Fall sinnvoll oder halt erweiternd auch, diskurserweiternd, sich da eben nicht so offensichtlich klar einer linken Szene auf den ersten Blick zuzuschreiben oder zuschreibbar zu machen. Und das, denke ich, also es ermöglicht halt wahrscheinlich andere Diskussionen, wie du schon meintest. So, man wird halt selbst in Gesprächen wahrscheinlich weniger ernst genommen, wenn man eben von vornherein irgendwie einer bestimmten Gruppe zuweisbar ist und eben einer entgegengesetzten Meinung so gegenüber sitzt, einer Person mit einer anderen Einstellung, meine ich. Aber ja, doch, also ich denke, es ist auf jeden Fall gut, sinnvoll, aber ich weiß jetzt nicht, er ist jetzt für mich nicht der Mensch, der irgendwie das Modeproblem lösen wird.
Nee, aber es ist mal eine spannende Idee, ob er nicht eigentlich mit mehr Anzügen aufschlagen müsste und weniger Adidas-Klamotten oder mit mehr schwarzen Hoodies und weniger Adidas-Klamotten. Aber das ist so ein Punkt, also wie setzt man eigentlich so einen Gegenpunkt gegen so eine Markenomnipräsenz?
Schwarzen Hoodies bin ich dabei, bei Anzügen schaffst du dann... Also ist auch wieder exklusiv.
Ja, ist schon, teuer. So, genau.
Ganz starke Abgrenzung, aber also.
Ja.
Ja, es ist sicherlich gut, Codes ein bisschen auch damit zu spielen, indem man sie eben aufbricht in den Situationen, in denen das Sinn macht oder wo es einem eben möglicherweise Zugänge verschafft, die man sonst nicht hätte. Und das ist ja, kann ein Vorteil sein. Ich denke. Ja, ich glaube, der wird sicherlich zu anderen Veranstaltungen auch eingeladen werden als Jean-Philippe Kindler.
Ja, auf jeden Fall, aber es ist auf jeden Fall eine Frage, muss ich politisch schon klar werden, Mode ist politisch und wie kann ich das eigentlich Mode nutzen, um jetzt nicht, sage ich mal, klassische Ausgrenzungsstrukturen zu reproduzieren, sondern einfach aufzubrechen und einfach einen Schritt in eine bessere Welt mitzugestalten. Und da kann ein Anzug sinnvoll sein, kann ein schwarzer Hoodie sinnvoll sein und auch vieles dazwischen und außerhalb.
Ja, situationsabhängig wahrscheinlich
auch. Ja, aber man muss es thematisieren. Ja, das ist, glaube ich, schon nochmal spannend. Und das, glaube ich, war mir jetzt persönlich nochmal da reinzuwerfen. Genau. Ja. Was nehmen wir denn jetzt mit als positive Idee? Oder was hast du noch irgendwas Positives, was wir mitnehmen können für die Schatzinsel auf dem Weg zum guten Leben?
Meinst du jetzt einen Schatz der Woche oder
den
eine
Schatz unserer Folge, irgendwas Begriffe. Positives.
Ja, ich habe tatsächlich bei der Recherche zur Mode so ein Manifest für fairere Modeindustrie gefunden, das es schon einige NGO unterschrieben haben. Dachte, das ist vielleicht was für uns, das könnte ich nochmal weiterleiten. Aber also es gibt Bewegung auch in dem Bereich und ich finde, also das war für mich ein Schatz der Woche einfach, dass auch in so spezifischen Nischenthemen dann auch nochmal eigene große Bewegung entsteht. Das ist gut.
Genau. Ja, ich stelle auch schon fest, dass es schon eine gewisse Dynamik gibt. Also was ich gerade so bei mir, wenn ich so in meinem Alltag so unterwegs bin hier durch Hamburg, dass ja schon irgendwie ein gewisser Fokus auf gewisse Marken ist, die ein gewisses sozial-ökologisches Bewusstsein haben, aber wenn die nicht mega modisch sind, finde ich es schon cool, dass da Leute schon halt anfangen, so im Kleinen da gewisse Veränderungen zu machen, dass da schon eine gewisse Bandbreite und Akzeptanz ja schon auch da ist. Aber wie gesagt, man muss halt schon mal ein bisschen überlegen, wie man halt Leute aufgrund gewisser Kleidung positiv oder negativ sieht. Aber ich finde es schon cool, dass sich da schon langsam aber was verschiebt und gewisse Dynamiken entstehen. Das finde ich schon cool.
Ja, und ich finde auch, also allgemein ist es irgendwie nochmal, glaube ich, eine Sache, worüber wir alle ein bisschen nachdenken oder uns mal bewusst machen können, wie sehr oder wie wir Leute anders behandeln oder wie wir sie wahrnehmen aufgrund von Kleidung. Mhm. Also einfach nochmal drüber nachdenken, weil ich glaube, es spielt schon unterbewusst viel eine Rolle. Also gerade in so politischen Kontexten natürlich, aber auch so im Alltag.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und da einfach schauen, Toleranz und Offenheit zu haben und natürlich bei dem Punkt, wo man sagt, da muss man einfach ausgrenzen, halt, wo man politisch das einfach kritisieren muss, halt ansprechen, aber halt schon sagen, wir müssen einfach schauen, dass wir nicht einfach zu ausgrenzend und ausschließend sind, aufgrund eigentlich wie dann man auftritt und dann so eine Gruppenhomogenität und dann so ein Gruppenzwang entsteht.
Ja, famous last words.
Boah, wollt ihr jetzt gar nicht. Leute, hört uns weiterhin zu. FSK, Goliath Watch, Podcast oder Radio. Wir sind bei euch und sind total froh, mit euch in die wirre Welt von widersprüchlichen Fragen einzutauchen. Ciao. Tschüss.
Tschüss.